und Action. Der Podcast rund um Film- und Videoproduktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Klappe und Action. Ich begrüße euch alle da draußen. Liebe Grüße auch nach Lissabon. Ihr kennt mich schon. Mein Name ist Georg Eder und ich bin heute im Studio mit...
Mein Name ist Veronika Overlohr. Ich freue mich, heute die Aufnahme mit dir machen zu dürfen. Und ich freue mich vor allem auf eine sehr spannende Folge. Denn in der heutigen Folge geht es um das Thema Ton. Am besten hört ihr euch die Podcast-Folge heute mit Kopfhörern an, denn wir haben auch ein paar Beispiele aufgenommen und mit den Kopfhörern habt ihr einfach das beste Tonerlebnis dann. Im Film wird der Ton auf unterschiedlichen Tonebenen aufgenommen, weil er dadurch am besten bearbeitbar ist. Er wird auch unterschieden in den Set-Ton, also der Ton, der am Set direkt aufgenommen wird, den atmosphärischen Ton, Geräusche, Soundeffekte und Musik. Das Besondere am Ton ist, dass er eher passiv wahrgenommen wird. Das Bild wird ja aktiv wahrgenommen, wir sehen ja die ganze Zeit, was passiert. Aber der Ton, der läuft einfach nebenbei. Wir hören ihn, aber wir schenken ihm nicht besonders Beachtung. Außer wenn es jetzt ein schlechter Ton ist, also wenn er zu laut ist, wenn er verrauscht ist, unverständlich, dann nehmen wir das wahr. Deswegen ist es sehr wichtig, dass es ein guter Ton im Film ist. Es wird unterschieden in den On- und den Off-Ton. Der On-Ton ist, dass man alles, was man im Bild sieht, auch hört. Und der Off-Ton bezeichnet, dass man etwas hört, was aber nicht im Bild zu sehen ist.
Ja, aber bevor wir jetzt zu tief gleich in das Ganze einsteigen, in die Materie, wollen wir erstmal nochmal die Geschichte anschauen vom Tonfilm. Denn es gab nicht immer Tonfilm. Am Anfang, wir erinnern uns alle, gibt's den Stummfilm. Und da haben wir noch keinen Ton mit dabei. Aber was wir schon immer hatten, ist, dass die SchauspielerInnen ihren Dialog auch gleich am Set mitgesprochen haben, dass wir eben die Mundbewegungen haben. Der Text wurde dann mit sogenannten Texttafeln ins Bild mit eingeblendet. Allerdings war das Erleben des Films im Kino nie wirklich ganz stumm, denn meistens wurde Musik mit eingespielt. Da gab es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder irgendjemand saß am Klavier, hat Musik gespielt. Manchmal in größeren Kinos war das auch ein ganzes Orchester, das da mitgespielt hat. Oder eben auch, dass Aufnahmen auf einem Grammophon gemacht wurden und diese Grammophonaufnahmen abgespielt wurden. Eine weitere Möglichkeit neben der Musik, die dazu beigetragen hat, eben auch diesen Film besser zu verstehen und besser zu erleben, sind sogenannte Kinoerzähler. Die standen dann im Kino und haben die Handlung des Films einfach nochmal kommentiert. Anfang der 1920er Jahre kam dann ein polnischer Ingenieur, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann, ich versuch's trotzdem mal, Józef Tykoczyński-Tykoczyna, auf die Idee, Bild und Ton zu kombinieren. Dafür hat er einfach auf die Seite des Filmstreifens noch eine optische Spur hinzugefügt, auf der der Ton abgespeichert wurde. Leider konnte er sich mit seinem Studio nicht so ganz über das Patentrecht einigen und deswegen kam ihm einer zuvor, und zwar Lee De Forest. Der war schneller und deswegen hält der auch das Patent am Tonfilm. Die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, was war denn dann der erste Kinofilm, der auch Ton hatte?
Das war der Film The Jazz Singer. Dieser Film ist 1927 als erster abendfüllender Tonfilm rausgekommen und auch als der erste Film, an dem Musik, Geräusche und Sprechszenen kombiniert sind. Damals hatten aber kaum Kinos die Technik dafür, Tonfilme zu zeigen. Zum einen, weil die Technik so teuer war, zum anderen wurden aber auch noch nicht so viele Tonfilme gedreht. Da es viel einfacher und lukrativer war, Stummfilme aufzunehmen, die, wenn man sie in andere Sprachen übersetzt, einfach nur die Tontafeln rausgeschnitten und dann auf die andere Sprache reingeschnitten wurden. Viele Live-MusikerInnen haben protestiert und wollten eben nicht, dass sich der Tonfilm durchsetzt, da sie ja dadurch ihren Job verlieren. In Deutschland waren das ca. 12.000 MusikerInnen, die danach eben nicht mehr in den Kinos die Stummfilme begleitet haben. Bei den Live-Aufnahmen des Tones und der Musik am Set kann man sich das wirklich so vorstellen, dass neben der Kamera teilweise ein ganzes Orchester gesessen hat, das einfach die Szenen begleitet hat. Und wenn jetzt eine Szene wiederholt werden musste, musste das Orchester auch genau an dem Punkt, wo sie die Szene wieder neu angefangen haben, wieder einsetzen zu spielen. Aber nicht nur für viele MusikerInnen war der Tonfilm das Ende der Karriere, sondern auch für SchauspielerInnen, die schlechte Sprachkenntnisse oder Sprachfehler hatten, da ja der Ton direkt am Set aufgenommen wurde. Zuerst wurde der Ton auch in Mono aufgenommen. Ab 1940 dann vereinzelt in Stereo, das heißt, man konnte schon so ein bisschen den Ton räumlich zuordnen, von wo er gekommen ist. Und seit 1970 gibt es auch die Surround-Tonaufnahmen, was wir jetzt zum Beispiel aus dem 360-Surround-Tonsystem-Kinos kennen. Aber die Frage ist, wie wurde denn der Ton überhaupt am Set aufgenommen?
Ja, nicht nur wie wurde er aufgenommen, sondern auch wie wird er immer noch aufgenommen. Ich finde das auch übrigens sehr interessant mit dem Orchester, weil wir ja genau das Gegenteil jetzt machen. Das heißt, wir trennen ja unsere gesamten Tonspuren und darum geht es ja heute auch, dass wir eben sehr viele unterschiedliche Tonspuren haben. Was so ein bisschen die Schwierigkeit ist beim Ton am Set, ist einfach der Unterschied zwischen Kamera und Mikrofon. Wir haben, wenn wir uns eine Kamera anschauen, immer so ein bisschen Vergleich mit den Augen. Das heißt, wir können unseren Blick irgendwo hinrichten und wir können auch entscheiden, was wir aktiv sehen wollen. Das ist beim Ton nicht möglich. Beim Ton hören wir alles, was in unserer Umgebung ist. Und je näher das Geräusch ist, desto lauter ist es auch. Wir können natürlich auch mit der Kamera irgendwo weit reinzoomen und dann sehr detailliert etwas anschauen. Mit dem Ton haben wir immer noch das Problem, dass wir alles um uns herum hören. Da ist es eben auch gerade deshalb die Schwierigkeit, weil wir nicht nur an professionellen Studiosets arbeiten, sondern auch oft draußen in der Natur oder in Städten drehen und hier natürlich sehr viele Umgebungsgeräusche und Störgeräusche auch sind. Da ist es gleich schon mal wichtig, bei der Auswahl seiner Drehorte darauf zu achten, wo man überhaupt filmt. Also gibt es hier irgendwelche potenziellen Störquellen in der Nähe? Haben wir irgendwie eine Bahnstrecke, einen Bahnhof, eine Autobahn, eine Straße insgesamt oder eventuell auch Kirchenglocken in der Nähe, die dann uns den ganzen Ton auch irgendwie, ja, zerstören können auf einmal und wir dann eine Pause machen müssen, bis wir weiter drehen können. Man sollte sich auch im Vorhinein immer schon das Drehbuch anschauen. Das heißt, wie viele Personen sind eigentlich gleich mit in der Szene und wie viele Personen von denen sprechen auch. Denn wir brauchen für jede Person am besten ein eigenes Mikrofon. Je nachdem, wir werden es uns gleich anschauen, welche Möglichkeiten es da eben auch gibt. Die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir kennen für den Ton, beziehungsweise die sehr häufig und sehr gängig sind im Filmbereich, sind einmal, wir haben das interne Mikrofon oder auch ein Aufsteckmikrofon für die Kamera, wir haben eine Tonangel und wir haben ein Ansteckmikrofon. Die erste Möglichkeit, die ich auch gerade schon genannt habe, ist das interne Mikrofon der Kamera bzw. ein Aufsteckmikrofon für die Kamera. Das ist so der einfachste und billigste Weg. Jede Consumer-Kamera, jede Spiegelreflexkamera hat ein Mikrofon eingebaut. Teure Filmkameras haben das dann irgendwann nicht mehr. Aber diese Kameras können wir natürlich auch nutzen. Das Problem, das wir da immer haben, ist, dass der Abstand zur Tonquelle sehr oft sehr groß ist, wie ich das ja auch vorhin schon beschrieben habe, und wir dann sehr laute Umgebungsgeräusche mit dabei haben. Außerdem haben wir beim in der Kamera verbauten Mikrofon auch meistens noch die Geräusche der Kamera selber mit drin. Also wir haben da meistens einen Lüfter mit drin, der eben auch läuft und der dann auch auf dem Ton zu hören ist. Die bessere Methode, die wir dann hier nutzen können, ist gleich schon ein Aufsteckmikrofon auf die Kamera draufzustecken. Dieses Mikrofon ist dann auch meistens schon gerichtet, deshalb stellt es eine bessere Alternative dar. Aber wir können halt noch immer nicht so wirklich nah ran an unsere SchauspielerInnen. Und das können wir dann mit einer anderen Möglichkeit, mit einem anderen Mikrofon.
Besser geeignet für solche Aufnahmen ist dann die Tonangel. Die Tonangel ist so ein langer Stab, an dem vorne ein Mikrofon befestigt ist, mit dem man möglichst nah an die Schallquelle, an den Mund der SchauspielerInnen ran möchte, um den Ton so gut wie möglich einzufangen, klare Stimmen zu haben und so wenig Raumklang wie möglich aufzunehmen. Das Problem bei diesen Tonangeln ist, dass sie nicht im Bild zu sehen sein sollen. Und teilweise haben sie aber bis zu 5 Meter, was es nochmal erschwierigt, dass man sie eben nicht ins Bild reinhängen sieht. Deswegen ist es wichtig, dass sie leicht sind, wenn man sie die ganze Zeit waagrecht über den Kopf halten muss, aber auch stabil, damit sie eben nicht runterhängen oder sich biegen. Das ist vielleicht ganz lustig zu wissen, die Leute, die da am Set stehen und die ganze Zeit die Tonangel halten, ne, die heißen Boom Operator auf Englisch, beziehungsweise werden sie auch abgekürzt als Boomer.
Oh, das ist aber nicht nett. Die haben ja einen komplett schlechten Ruf mittlerweile. Naja.
Genau, auf jeden Fall müssen diese Boomer darauf achten, dass sie eben nicht im Bild zu sehen sind und möglichst nah an die Münder oder an die Tonquelle in der Szene rankommen. Meistens verwendet man auch bei den Tonangeln gerichtete Mikrofone, was das alles nochmal erleichtert. Wenn man draußen aufnimmt, dann bekommt die Tonangel so eine Art Kunstfell übergezogen, das nennt man Dead Cat, die das Mikrofon von Wind schützen soll. Wenn man jetzt weitere Szenen aufnimmt, so Totalaufnahmen, dann reicht auch teilweise die Tonangel nicht, dass man den Ton gut einfangen kann. Und deswegen werden dann ganz gerne die Mikrofone irgendwo am Set versteckt. Oder man nutzt Mikrofone, die man an den DarstellerInnen direkt befestigt.
Und diese Mikrofone, die man direkt befestigt, werden auch als Ansteckmikrofone oder Lavalier-Mikrofone bezeichnet. Diese Mikrofone sind sehr, sehr klein und sie haben meist eine Kugel- oder Nierencharakteristik von der Bauart her. Mit diesen Mikrofonen versucht man dann natürlich auch wieder möglichst nah an die Schallquelle, das heißt an den Mund ranzukommen, da man dann möglichst wenig Umgebungsgeräusche aufnimmt. Und dieses Mikrofon wird meistens im Brustbereich befestigt. Man kennt das so ein bisschen aus Interviews, wo man das eben auch sehen kann und sehen darf. Allerdings darf man das natürlich beim Filmen nicht sehen. Da will man ja das Mikrofon dann auch verstecken und deswegen wird das dann meistens unter der Kleidung irgendwo versteckt. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil Kleidung, wenn dann aufs Mikrofon kommt, natürlich auch ein Geräusch verursacht. Das heißt, wir haben so ein kleines Rascheln mit drauf. Das gleiche gilt für Haare und Ketten und was auch noch ein Problem ist, wenn wir natürlich irgendwie während dem Schauspiel gegen unsere Klamotten kommen, beziehungsweise gegen das Mikrofon kommen, das hören wir dann auch als Störgeräusch auf der Tonspur. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen gibt es da Möglichkeiten, auch einfach dieses Mikrofon ordentlich festzumachen. Es gibt sogenannte Concealer, das sind so kleine Silikongehäuse, in die werden diese Mikrofone dann gesteckt. Dadurch können wir die Mikrofonkapsel einfach auch nochmal ein bisschen mehr von der Kleidung absetzen und wir können natürlich auch die Kleidung mit festkleben, damit sie gar nicht erst verrutschen kann. Der Ton wird dann eben auch über eine Funkstrecke übertragen. Das heißt, wir müssen mit an den Schauspielenden gleich noch einen Sender verstecken, der dann das Signal an den Empfänger schickt. Dieses Mikrofon wird meist schon vor der Garderobe, also bevor die Schauspielerinnen ihre Kostüme anziehen, an ihnen angebracht und dann unter der Kleidung versteckt. Hat manchmal den Nachteil, dass das Signal dann, je nachdem wie dick die Kleidung ist, auch sehr, sehr dumpf werden kann, dadurch, dass die Klamotten die helleren Töne abhalten. Man kann natürlich auch diese kleinen Mikrofone wieder sehr, sehr gut verstecken. Was hier ein Beispiel wäre, sind zum Beispiel in Autos, wenn man es an der Sonnenblende befestigt oder hinter Gegenständen und Pflanzen. Man spricht dann auch, wenn man es versteckt hat, als sogenanntes Plant Microphone. Was wir natürlich auch beim Ton immer beachten müssen, ist die Kontinuität. Genauso wie im Bild wir natürlich merken, wenn jemand plötzlich die rechte Hand anstatt der linken Hand benutzt, merken wir das auch, wenn im Ton irgendwelche Schnitte mit drin sind und das nicht mehr passt. Wichtige Sachen, worauf wir hier achten müssen, sind einfach die Lautstärke. Das heißt, wie laut sprechen unsere Personen und dass das auch immer gleich bleibt in allen Szenen. Gleichzeitig ist aber auch der Geräuschpegel und die Umgebung mit zu beachten. Das heißt, wenn dann die Atmo plötzlich sehr, sehr viel lauter ist als in der vorhergehenden Aufnahme, dann wirkt das auch sehr unrealistisch und sorgt eben auch dafür, dass wir keine Kontinuität mehr drin haben. Erschwert wird das Ganze, also die Kontinuität, dadurch, wenn Menschen ihre Position ändern. Das heißt, wenn wir SchauspielerInnen haben, die einen Positionswechsel haben, die einen Raumwechsel haben, dann müssen wir immer darauf achten, wie können wir das am besten machen, wie mikrofonieren wir das, wie können wir das aufnehmen, um da eben dann keinen Cut drinnen zu haben. Besonders schwierig für die Tonaufnahme am Set ist natürlich, wenn wir Dialog an Orten haben, wo sehr viele Menschen im Hintergrund sitzen. Wenn wir jetzt beispielsweise eine Dialogszene in einem Café aufnehmen wollen, dann dürfen wir ja die Hintergrundstimmen nicht zu laut hören. Das heißt, wir wollen uns auch die Option eigentlich offen halten, das Ganze dann noch leiser zu mischen in der Postproduktion. Deshalb greift man hier oft darauf zurück, dass diese Menschen im Hintergrund einfach gar nicht reden dürfen. Sie bewegen nur ihre Münder und gestikulieren. Das wird besonders dann komisch, wenn sie nicht so geübt daran sind und eben auch ihre Münder sehr übertrieben bewegen, beide auf einmal sprechen oder auch übertrieben gestikulieren. Es gibt auch noch die Clubszenen. Da, wenn man einen Dialog filmen will, dann wird es natürlich auch nicht allzu einfach, denn hier müssen wir Personen in den Hintergrund stellen, die tanzen ohne Musik und nehmen dann die Tonaufnahmen clean auf und fügen dann den Rest im Hintergrund ein.
Diese Hintergrundaufnahmen nennt man auch Atmos. Atmos von Atmosphäre, denn jeder Raum, jeder Ort, an dem man dreht, der hat ja eine eigene Atmosphäre. Und diese Hintergrundgeräusche sind dafür da, eben dem Raum im Film diese Atmosphäre zu geben. Meistens ist es einem gar nicht bewusst, wenn man einen Film ansieht, aber sollten jetzt diese Geräusche mal fehlen, dann fällt es uns auch auf. Da kommt wieder der On-Ton ins Spiel, denn alles, was sichtbar ist, sollte auch hörbar sein. Wir haben jetzt mal ein paar Beispiele für euch aufgenommen. Vielleicht schließt ihr da einfach mal die Augen und die Kopfhörer aufhaben, haben natürlich das beste Erlebnis dann und versucht mal rauszufinden oder zu erkennen, wo wir denn diese Aufnahmen für euch gemacht haben.
Thank you.
Genau, ihr solltet es eigentlich sofort erkannt haben. Wir waren einmal in einem Restaurant, beziehungsweise in unserem Fall jetzt in einer Mensa, wo sehr viele Leute waren. Wir waren in einem Café, wo es etwas ruhiger war. Und wir haben eine Straße aufgenommen, wo sehr viele Autos gefahren sind. Daran erkennt man, dass nur durch diese Atmo-Aufnahmen man auch schon zuordnen kann, wo man sich befindet. Diese Aufnahmen sind auch so eine akustische Klammer. Das heißt, die zeigen, diese Einstellungen gehören zusammen. Das ist alles eine Szene, das ist alles an einem Ort gedreht. Für diese Atmo-Aufnahmen nimmt man meistens am Set einfach gleich ein paar Minuten clean die Hintergrundgeräusche auf, damit man die dann später unter das Bild mischen kann. Ein ganz cooles Beispiel hierfür ist von Der Hobbit, wo diese Kampfszenen sind, wo man am Horizont so diese Riesenarmee sieht und die dann alle schreien. Da ist auch dieser Schrei oder dieses Gebrüll der Armee, das wurde in einem Footballstadion aufgenommen, wo auf diese Bildschirme verschiedene Geräusche gespielt wurden und dann alle Fans in dem Stadion diese Geräusche geschrien haben. Das heißt, die The Hobbit-Kampfschreie sind aus einem Footballstadion. Auch ganz lustig.
Ja, ist das wirklich nötig gewesen oder war das mehr ein PR-Gag?
Das ist jetzt die Frage.
Wird niemals geklärt werden wahrscheinlich.
Bei Atmos ist es dann auch klüger, keine Richtmikrofone zu verwenden, einfach, dass man auch wirklich diese ganzen Hintergrundgeräusche aufnehmen kann.
Und alle Geräusche, die eben nicht nur im Hintergrund stattfinden, sondern auch im Vordergrund stattfinden, die werden dann eben als Geräusche oder als Foley bezeichnet. Foley ist benannt nach dem ersten Mann, der auf die Idee kam, diese Geräusche im Nachhinein noch mit einzufügen. Dieser Mann hieß Jack Donovan Foley. Dabei ist es wichtig, dass diese Geräusche immer konkreten Situationen im Film zuzuordnen sind, und es ist auch meist sinnvoll, diese Aufnahmen direkt am Set mitzumachen. Aber es gibt dann eben auch noch Aufnahmen, die werden im Nachhinein gemacht, in sogenannten Soundstages oder extra Tonstudios dafür. Diese Geräusche, die wir dann da hören, die können sowohl im On stattfinden, das heißt zu Handlungen passen, die wir auf dem Bildschirm sehen, als auch im Off stattfinden. Dabei geht es immer so ein bisschen um ein Spiel mit Assoziationen. Das heißt, wir können eine Verbindung dazu herstellen und wir wissen sofort, was es ist. Wir haben euch auch hier einfach mal ein paar Beispiele aufgenommen, die euch das verdeutlichen sollen. Denn ein Schritt ist nicht immer ein Schritt und das wollen wir euch jetzt mal zeigen.
Wer von euch jetzt gut aufgepasst hat, konnte heraushören, dass wir 8-mal genau das gleiche gemacht haben. Und zwar sind wir mit 2 verschiedenen Paar Schuhen auf 4 verschiedenen Untergründen gegangen.
Hier vielleicht noch als kurzer Einwurf. Wir haben natürlich keine Soundstage, wo wir das alles clean aufnehmen konnten. Deswegen hört man im Hintergrund zum Teil noch den Regen, weil es die Tage einfach sehr viel geregnet hat. Oder eben auch noch andere Geräusche. Das müsst ihr uns bitte verzeihen.
Genau, wir sind eben extra rausgegangen, um diese Geräusche alle aufzunehmen, beziehungsweise gab es auch ein paar Innenaufnahmen. Wenn man jetzt solche Geräusche erzeugen möchte oder aufnehmen möchte und sie aber nicht nachstellen kann, direkt weil man eben keine Foley-Bühne oder kein Studio extra zur Verfügung hat oder was man halt für diese Geräusche benötigt, dann bedient man sich auch ganz gern an sogenannten Geräuschbibliotheken.
Beziehungsweise haben natürlich Foley-Artists oft ihre eigenen Aufnahmen auch irgendwo gespeichert. Das heißt, sich schon eine große Bibliothek selber angelegt, aus der sie dann wieder drauf zugreifen können, was sie eben gerade brauchen.
Genau, und du hast jetzt schon gesagt, das sind Foley-Artists, also das sind die Menschen, die diese Geräusche nachbilden, die diese Geräusche und Sounds im Studio erzeugen. Und diese Foley-Artists sind auch immer sehr kreativ, denn nicht alles klingt nach dem, was es auch wirklich ist. Und das wollen wir euch jetzt in den nächsten Beispielen mal kurz zeigen.
Ich nehme mal an, ihr habt das alles erkannt, was es ist. Wir haben hier eine Spitzpaprika benutzt, eine Karotte, wir haben Verpackungsfolie benutzt und wir haben Handschuhe benutzt. Falls ihr das nicht erkannt habt, dann hat es funktioniert, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Wie ich ja gerade schon erwähnt habe, eine Spitzpaprika und eine Karotte. Also hier wird sich oft in der Lebensmittelabteilung beziehungsweise natürlich auch in der Obst- und Gemüseabteilung bedient, wenn diese Geräusche gemacht werden. Dabei ist es aber so, dass im fertigen Film nicht ein Geräusch dann auch wirklich ein Geräusch ist, sondern dass hier oft mehrere Geräusche übereinander gelegt werden. Man spricht hier vom Layern. Ein Klassiker, würde ich fast sagen, hier ist ein laufendes Pferd, das heißt ein galoppierendes Pferd mit Sattel und jemanden, der drauf sitzt. Und dafür würde man zuerst mal die Hufgeräusche aufnehmen. Das sind entweder Kokosnüsse, so halbe Kokosnussschalen auf einem Boden, beziehungsweise gibt es hier natürlich auch echte Hufe, die man verwenden kann. Dann braucht man noch das Geräusch vom Sattel. Das wird durch den Leder, durch Lederriemen so ein bisschen erzeugt, die man aufeinander reibt, die man so ein bisschen bewegt. Und dann würde man noch das Pferdegeschirr mit aufnehmen, das man aus Eisenketten erzeugt. Und oftmals stehen dann sogar diese FoleyartistInnen im Studio und schnauben noch extra, also machen die Pferdegeräusche noch mit dazu.
Voller Körpereinsatz quasi.
Voller Körpereinsatz. Und ich kann euch nur sagen, das ist sehr, sehr lustig anzuschauen und sehr, sehr interessant auch. Und deswegen haben wir euch zum einen ein Video in den Shownotes verlinkt, aber zum anderen empfehlen wir euch auch, einfach mal da reinzuschauen. Auf YouTube gibt es sehr, sehr viele Beispiele hierfür und die sind alle sehr lustig, sehr interessant. Ich liebe es einfach, sowas anzuschauen. Ein Beispiel, das ich noch nennen will, Schläge. Bei Schlägen in Kampfszenen, in Schlägereien und so ist es natürlich auch so, dass mehrere unterschiedliche Schlaggeräusche aufeinander gelegt werden, aber man muss auch immer noch ein bisschen einen Schritt weiter denken. Und hier ist es zum Beispiel wichtig, dass die Klamottengeräusche auch noch mit reinkommen. Die machen nämlich sehr, sehr viel aus auch. Also hört da auch einfach beim nächsten Mal, wenn ihr einen Film anschaut, genauer hin, dann werdet ihr merken, wir hören da sehr viel Klamottengeräusche und vor allem hören wir das alles sehr laut. Diese Kampfgeräusche sind sehr, sehr laut. Ein echter Kampf, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem wart, ich jetzt nicht unbedingt, aber dann wisst ihr, das ist nicht wirklich so laut. Und das Ganze wird dann als Hypernaturalismus bezeichnet. Also wenn Geräusche lauter sind, als sie eigentlich sein sollten, als sie in der Realität sind, das hilft einfach immer dabei, noch einen besonderen Fokus drauf zu legen und die dramatische Bedeutung von diesem Ereignis noch mal ein bisschen hervorzuheben. Was auch noch ganz interessant ist, es gibt natürlich auch immer so genre-typische Sounds. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Pferdegeräusch, wenn ein Pferd galoppiert, das ist natürlich so ein typisches Ding von Westernfilmen. Hier natürlich auch Waffengeräusche noch mit dabei. Aber nicht alle Geräusche können auch aufgenommen werden und dazu kommen wir jetzt.
Nicht alle Geräusche existieren auch so in der Natur und können wir auch so aufnehmen. Da ist jetzt ein Beispiel Monster oder Alien. Also wir haben zumindest noch keine erlebt. Wir wissen nicht, ob sie existieren oder nicht. Das ist jetzt alles mal dahingestellt. Aber in Filmen, wenn die irgendwelche Geräusche machen, die konnten wir ja nicht in Realität aufnehmen. Diese Geräusche werden dann am PC künstlich erstellt durch die Kombination und Verfremdung von bereits existierenden Geräuschen und Sounds. Was hier ein ganz cooles Beispiel ist, ist Jurassic Park. Jurassic Park, überall Dinosaurier. Aber es weiß ja eigentlich niemand, wie Dinosaurier wirklich klingen, weil wir haben sie ja nicht erlebt. Und für Jurassic Park, für diese Dinosauriergeräusche, wurden mehrere Geräusche kombiniert. Und zwar zum einen dieses Schnauben aus einem Walblasloch, dann ein Alligator, ein Löwenschrei und ein Babyelefant. Was ganz süß ist, der Babyelefant hat das Geräusch genau ein einziges Mal gemacht. Keiner von den Pflegern hat es davor oder danach jemals wieder gehört. Es ist ein einmaliger Schrei für die Dinosaurier gewesen. Wer das genauer sehen will, wir packen euch dazu auch das Video in die Shownotes. Schaut es euch an, es ist echt cool. Aber nicht nur so Geräusche von irgendwelchen Lebewesen werden da am PC künstlich erstellt, sondern zum Beispiel auch Kamerabewegungen. Dieses Swooshen nennt man das. Wenn die Kamera sich schnell bewegt und man quasi so einen Wind oder diese Bewegung mit einem Geräusch darstellen will, das wird auch als Spezialeffekt erstellt. Dann habe ich noch eine Filmempfehlung für euch, und zwar WALL-E. In dem Film gibt es ja kaum Dialog, also erst ziemlich spät. Und die meiste Zeit kommunizieren diese Roboter nur über Sound und über ihre Gesichtsausdrücke. Und es ist auch sehr interessant zu sehen, wie einfach nur Gesichtsausdrücke und ein paar Geräusche Emotionen vermitteln können. Nicht nur Geräusche können Emotionen vermitteln, sondern auch Musik. Musik ist ja auch in jedem Film, in jedem Video eigentlich drin. Und Musik ist dafür da, dass sie eine Atmosphäre schafft, dass sie Spannung aufbaut oder dass sie halt irgendeine Szene ins Lustige zieht. Bei mir ist es immer so, wenn ich Horrorfilme oder früher auch Tatort mit meinen Eltern, ich kann ja gar keinen Horror sehen, wir haben dann immer auf stumm gestellt, weil die Musik so spannend wurde und ich halt dann Angst bekommen habe. Dann haben wir immer auf stumm gestellt und dann konnte ich mir alles anschauen. Genau, aber Musik ist so ein großes Feld und so ein großes Thema, darauf gehen wir jetzt heute nicht genauer ein. Dann gibt es noch die Off-Stimme. Die Off-Stimme, das sind quasi Geräusche aus dem Off, haben wir ja ganz am Anfang erklärt. On, alles, was man im Bild sieht. Off, alles, was man nicht sieht. Die Off-Stimme gibt es aber ganz selten im Film. Nur wenn man irgendwie einen Erzähler oder sowas hat. Hauptsächlich gibt es die in Dokus. Und diese Off-Stimme wird eben im Studio aufgenommen. Dann gibt es noch ein weiteres Stilmittel, das aber auch eher selten verwendet wird.
Ja, und es gibt einen Grund, warum das eher selten verwendet wird. Und ich würde mal sagen, wir hören uns einfach mal ein Beispiel dazu an. Und wie ihr gerade gehört habt, ihr habt nichts gehört. Es war absolute Stille. Das waren einfach ein paar Sekunden, wo wir euch keine Tonspur reingelegt haben, komplette Stille. Und diese Stille gibt es meistens nicht im Film. Also, wenn wir von Stille sprechen oder Stille nutzen im Film, dann ist es meistens trotzdem ein Geräusch. Das heißt, wir haben hier meistens immer noch Atmo-Geräusche weiterlaufen oder wir nutzen spezielle Geräusche, die wir mit Stille verbinden. Das heißt, so ein Windrauschen beispielsweise wäre hier eine Möglichkeit, um Stille zu erzeugen. Die Stille im Film hat es ja auch nie wirklich gegeben. Also, obwohl es Stummfilm heißt, das haben wir am Anfang schon geklärt, waren diese Filme ja auch nie wirklich stumm. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade ging, als alles komplett leise war, aber das verunsichert. Also da hat man kurz so das Gefühl, okay, ist der Podcast schon zu Ende, kann ich jetzt abschalten, kein Outro diesmal, krass. Und so fühlt man sich dann im Film auch. Man denkt immer, okay, kein Geräusch, ist da irgendwie die Tonebene kaputt? Ich weiß es gerade nicht. Deswegen eben greift man auf diese anderen Möglichkeiten mit Geräuschen zurück, die eben trotzdem das Gefühl von Stille erzeugen. Ein besonderes Beispiel, das ich hier noch nennen will und das mit der Stille auch eben zusammenarbeitet, ist das Highlighting. Man spricht immer dann von Highlighting, wenn zuerst durch Musik Dramaturgie aufgebaut wird und dann eben ein harter Cut passiert, das heißt einfach alles abbricht und wir plötzlich nichts mehr hören, dann sprechen wir von Highlighting. Das ist ein Stilmittel, das man nutzen kann. Und weil die Stille ja nur die Ausnahme ist, dass wir eben gar keine Tonebene haben oder Atmo-Geräusche nur, wollen wir uns jetzt natürlich auch noch kurz anschauen, wie werden diese Geräusche eigentlich zusammengemischt. Das heißt, wir haben ja diese ganzen Ebenen, die wir jetzt gerade besprochen haben, haben wir vor uns liegen in unserem Programm und daraus müssen wir jetzt eine gute Audiospur für unseren Film auch machen. Und dabei wollen wir meistens ein naturalistisches Design erreichen. Das heißt, wir wollen in den meisten Fällen, dass es so klingt, wie es auch in der Realität klingen würde. Wir wollen eine gute Verständlichkeit von den Stimmen, von den Dialogen. Wir wollen, dass die Geräusche, die Atmo und die Musik gut hörbar sind, aber auch nicht so laut, dass sie nicht stören. Und dementsprechend mischen wir die natürlich zueinander ab. Außerdem gibt es natürlich auch im Bild immer so ein bisschen eine räumliche Verteilung. Und dementsprechend ordnen wir das eben auch bei uns in unserer Tonspur ein bisschen an, aber da kommen wir gleich nochmal genauer dazu. Das Ganze wird als Sounddesign bezeichnet. Was es auch noch gibt, ist die subjektive Tonmischung. Also neben dem, dass wir alles abmischen, wie wir es eben auch in der Natur hören, können wir das Ganze auch noch so abmischen, dass wir das eben so erleben, wie das einzelne Personen, die auch gerade auf dem Bildschirm zu sehen sind, auch erleben in der Situation. Ein gutes Beispiel, das ich hier nennen will, ist einfach mal der Soldat James Ryan, die Landung am Anfang in der Normandie. Es ist alles sehr hektisch, sehr wild und was auffällt ist, Wir hören in der Tonmischung hauptsächlich die Schüsse, wir hören die Explosionen, wir hören all diese Kampfgeräusche sehr, sehr laut und sehr klar, wohingegen wir die Geräusche, die die Menschen verursachen, das heißt Schreie, Stimmen, alles mögliche Befehle, eben nur sehr dumpf und sehr entfernt wahrnehmen. Und das sorgt eben dafür, dass wir uns mehr so fühlen, als wären wir mit dabei. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass wir im Ton harte Schnitte vermeiden wollen. Also ab und zu ist es sinnvoll und dramaturgisch notwendig, dass wir einen harten Cut erzeugen im Ton, aber meistens wollen wir das nicht und deswegen überblenden wir unsere Tonspuren immer schön ineinander. Dadurch können wir auch darauf vorbereiten, was jetzt gleich passieren wird, beziehungsweise können Tonspuren, die gerade noch zu Ende laufen, aus Szenen, die gerade vorbei sind, noch so ein bisschen nachwirken lassen. Das ist zum Beispiel nötig, wenn irgendwie ein Zug jetzt gleich in der nächsten Szene ankommt, aber wenn der Zug dann einfach plötzlich da wäre auf der Tonebene, das kommt zu sehr überraschend. Deswegen würden wir den langsam einfaden lassen und dann dementsprechend natürlich auch am Ende wieder langsam ausfaden, wenn es dann noch nötig ist. Diese Tontrennung, die wir ja jetzt andauernd hatten und die wir ja den ganzen Podcast über eigentlich besprochen haben, die gab es ja am Anfang vom Film nicht. So, aber es ist sinnvoll, dass es diese Tontrennung auch mittlerweile gibt. Und da kommen wir gerade im Bereich der Synchronisation. Das heißt, wenn wir Filme in andere Sprachen übersetzen wollen, hilft uns das sehr, sehr stark. Denn hier müssen wir dann nur noch eigentlich den Set-Ton, also den Ton mit den Dialogen, ersetzen und die anderen Tonspuren können wir übernehmen. Wir fügen dann den Ton, den wir in den Tonstudios mit unseren SynchronsprecherInnen aufgenommen haben, ein, haben aber dann unser Klangerlebnis vom Rest des Filmes immer noch und das ist sehr, sehr praktisch.
Beim Zusammensetzen von Ton und Bild achtet man dann noch auf die räumliche und die zeitliche Anordnung. Im Normalfall ist es ja immer so, dass das Bild und der Ton synchron sind. Das heißt, die Lippenbewegungen passen mit dem, was wir hören, zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es immer gleich als Fehler angesehen. Aber manchmal ist es auch beabsichtigt, dieser Effekt der Verschiebung. Ein Beispiel dafür ist einer der Sherlock Holmes Filmen, in dem neben den Hauptdarstellern eine Explosion ist und danach ist der Ton verzögert. Das soll eben auch darstellen, diese Benommenheit nach einer Explosion, die man hat. Aber neben der zeitlichen Anordnung gibt es auch noch die räumliche Anordnung. Da ist es im Normalfall so, dass die Stimme in der Mitte angeordnet ist, weil das halt der Realität am nächsten kommt. Die Geräusche und die Musik werden dann auf andere Kanäle verteilt, je nachdem, ob es jetzt ein Stereo- oder ein Surround-Ton ist. Da ist auch die Stimme als Effekt möglich, dass man die Stimme auf eine Seite schiebt oder, wenn man im Surround ist, einfach die Stimme etwas bewegt. Dieses ganze Bewegen der Stimme ist wichtig für die räumliche Einordnung der Geräusche, dass man sich etwas lokalisieren kann. Dass man sich räumlich orientieren kann, weil dadurch fühlt man sich mehr, als wäre man in der Szene dabei.
Und dafür haben wir euch einfach auch jetzt mal noch ein paar Geräusche aufgenommen, die wir jetzt im Raum verteilen.
Wenn ihr jetzt Kopfhörer auf habt, könnt ihr das sehr gut wahrnehmen, ansonsten ist es wahrscheinlich eher schwierig.
Und mit diesem letzten Beispiel sind wir dann auch schon am Ende. Ich bedanke mich zum einen bei dir, Froni, dass du da warst, dass du das Ganze mit mir aufgenommen hast. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Für uns war es auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich möchte hier auch nochmal darauf hinweisen, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr den ganzen Podcast natürlich auch abonnieren. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Da einfach Klappe. Punkt und Punkt Action auf Instagram eingeben, dann findet ihr uns und bleibt immer informiert, was so als nächstes kommt.
Ja, ich sage auch vielen Dank. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wie Georg schon gesagt hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und uns auf Instagram zu folgen. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Genau. Und dann hören wir uns das nächste Mal.
Ciao.
Ciao.